Legenden von Kersberg. Sitzung 4. Das Rattenproblem des ersten Tropfens. Erneut haben unsere beiden Heldinnen ihre Reisevorräte aufgefrischt und sich mit den Dorfbewohnern über ihren Weg nach Travar unterhalten. Schließlich gingen sie ihren Weg an und würden laut den Dorfbewohnern etwa 4 Tage mit dem Pferd benötigen, um die kleine Stadt Anskur östlich von Travar am Fuße der Donnergipfel erreichen. Auf ihrem Weg dorthin trafen sie auf kleine Handelskarawanen, Kundschaftern und anderen Reisenden, die diese Gegend nach Aufregung und Abenteuern erkunden. Genau wie Iranella und Xala. Von ihnen erfuhren die beiden Abenteurerinnen weiteres über die wundersamen Luftschiffe, als auch über die Region, durch die sie reisen. Jedoch auch Neues wie Passionen. Mächtige Wesen, die die Glaubensrichtungen der Bewohner Barsafes darstellen. Am stärksten stieg ihre Neugierde bei den Themen über Travar, dem Todesmeer und die Donnergipfel. Sie erfuhren, dass Travar eine große, alte Stadt ist, welche schon lange Zeit vor der Plage erbaut wurde. Das gefürchtete Todesmeer, welches weit im Westen von Travar liegt, wird erfüllt von den rotglühenden Flammen. Es heißt, tief im Meer wurde Tod eingesperrt und wartet auf seine Zeit, endlich wieder freizukommen. Das Donnergebirge, in dem die Heldinnen bereits ja schon durchgereist waren, hörten sie die sonderbarsten Geschichten und Fantastereien. Dort sollen Drachen hausen und in den Wolken ernten die Luftschiffe wahre Luft, um diese zu horrenden Preisen auf den Märkten Travars zu verkaufen. Doch das Gerücht, dass Donnern sei das Gelächter von Tod, weil seine Befreiung kurz bevorsteht, ist die wohl abwegigste Erläuterung für das ewige Grollen. Weiter auf ihren Reisen nutzen die beiden ihre bisher auf ihren Abenteuern errungene Erfahrungen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Viel interessanter ist dabei das Buch, welches Xala aus dem Windlingskehr mitgenommen hat. Seit ihrer Abreise hat sie sich intensiver damit beschäftigt. Es beinhaltet viel Wissen über Dämonen und ihr wurde klar, sie würde Tage, gar Wochen brauchen, um das Wissen aufzunehmen und zu verstehen. Doch es wird sich lohnen. Nach den geschätzten 4 Tagen erreichen sie Anskur, ein kleines Städtchen, welches am Fuße des Donnergipfels liegt. Eine hohe Palisadenmauer aus Holz umrundet das Örtchen. Überall sind noch immer Bäume und größere Büsche zu sehen, welche noch nicht für den Hausbau gefällt wurden. Nachdem die Stadtwachen sie mit den bereits bekannten Prozedere geprüft haben, ob sie durch dämonische Kräfte beeinflusst werden, dürfen sie eintreten. Das ist das erste Mal, dass unsere beiden Heldinnen aus dem kleinen Dorf Kersberg solch eine Stadt sehen. Viele Häuser über mehrere Stockwerke. Auf allen Wegen und teilweise befestigten Straßen ist viel Betrieb. Pferde, Karren, Stadtbewohner, patrouillierende Wachen und eilige Boten. Man könnte auf die Idee kommen, die beiden jungen Abenteurerinnen wüssten nicht, wohin sie als erstes gehen sollten. Tatsächlich haben sie nach kurzen Metern ihr erstes Ziel ausgemacht. Ein riesiges Gebäude, welches wie eine Art Tempel aussieht. Allein die Größe entspricht mehreren Häusern, wie die beiden aus ihrem Dorf kennen. Vorne und an der Rückseite befindet sich jeweils ein mehrere Meter hoher Durchgang, während an den Seiten der Halle jeweils zwei diese torbogenähnlichen, riesige Durchgänge existieren. Der vordere Durchgang wird von zwei gigantischen Steinstatuen flankiert, die jeweils einen gerüsteten Krieger in fester Rüstung und Helm darstellen. Das ganze Gebäude scheint alt zu sein, denn Spuren der Zeiten sind deutlich zu sehen. Da die Durchgänge offen sind und keine Türen haben, schreiten Xala und Iranella mit einem erhabenen Gefühl in diese Halle. Innerhalb dieser Wände macht sich bei den beiden sogleich das Gefühl der Ruhe und Entspanntheit breit. Auch die wenigen Bewohner der Stadt, welche hier einkehren, vermitteln ebenfalls das Gefühl von dieser Gelassenheit. In dieser Halle befinden sich weitere Statuen, doch diese sind alle stark beschädigt oder fast gänzlich zerstört. Warum diese weder repariert oder gar entfernt wurden, ist nicht klar zu erkennen. Eine Statue hat Anzeichen von einem Tiskrang. Der typische Schwanz dieser Namensgeberrasse liegt am Sockel der Statue auf dem Boden. Zwei weitere Statuen haben Anzeichen von Menschen. Andere zwei wiederum deuten entweder auf sehr schlanke, elegante Menschen oder auf Elfen hin. Die letzte Statue ist vollkommen beschädigt, sodass nichts zu erkennen ist. Nur kleine Steinbrocken der einstigen Statue liegen um den Sockel herum auf den Boden verteilt. Dass hier jedoch für Sauberkeit gesorgt wird, erkennen die beiden schon nach wenigen Momenten. Ein junger Mann wandert fast unmerklich durch die gigantische Halle und entfernt Unkraut und Ranken von den Wänden und dem Boden. Doch keiner verändert oder berührt gar diese Statuen. Nach diesem Gebäude schlendern die beiden Heldinnen weiter zum Fuße des Gebirges, an dem das kleine Städtchen errichtet wurde. Ein Weg führt durch ein noch größeres Gebilde als die Halle in Richtung Gebirge. Dieses Gebilde ist ein großer, breiter Torbogen, welches den Weg zum Eingang des einstigen Kehrs eröffnet. Einige Meter nach diesem Torbogen ist auch der Eingang in das Gebirge zu sehen. Der gigantische Torbogen muss vor der Zeit der Kehrs errichtet worden sein. Nachdem sie einen kurzen Blick in den längst nicht mehr genutzten Kehrzugang geworfen haben, machten sie sich nun auf, das Zentrum des Städtchens zu besuchen. Wie so oft hat sich über die Jahre hier ein beachtlicher Markt entwickelt. Neben festen Ständen der hiesigen Händler sind hier auch die Karren reisender Händler zu sehen. Während sie sich umschauten, was für Waren hier angeboten werden, bekamen sie auch einen Eindruck von der Stimmung der Stadt mit. Eines erfuhren die beiden jedoch schnell. Es gibt eine Person namens Suanda, der einen gewissen Einfluss auf den Handel in der Stadt zu haben scheint. Immer wieder hören sie den Namen bei den Gesprächen zwischen Käufer und Verkäufer. An anderen Ständen hörte die elfische Schwertmeisterin Iranella einen weiteren Namen, der ähnlich häufig genannt wird: Gerba Donnermünze. Als sie sich auf dem Marktplatz weiter umschauen, fällt Xala zwei Personen vor einem nahestehenden Gebäude auf, die ihre Neugierde weckt. Zwei junge Menschen, die in typischen Roben von Magiern gekleidet sind. Sogleich schreitet die Windling auf diese hinzu, gefolgt von ihrer Begleiterin Iranella. Nach kurzem Austausch erfahren sie, dass die beiden Heldinnen gerade vor dem Haus der Magie stehen. Die Vorsteherin ist die Elfe Ariane. Natürlich wollte Xala gern in das Haus der Magie, um zu lernen und deren Büchereien nutzen zu dürfen. Umgehend erklärten die beiden jungen Männer, dass jedes Mitglied lernen dürfe. Um Mitglied zu werden, ist ein Gespräch mit Ariane nötig. Um ein Treffen bittend, verschwand einer der beiden Männer im Haus, um einige Momente später zurückzukommen und Xala zu berichten, dass Ariane am Nachmittag Zeit hätte. Ehe sich die beiden nun weiter ins Getümmel des für sie neuen Stadtlebens werfen, suchen sie ein Gasthaus auf. Dabei erfahren sie von zwei in der hiesigen Stadt. Empfohlen wird ihnen das Gasthaus des ersten Tropfens. In dem Schankraum erwartet sie ein gewohntes Bild, wenn auch nicht in der Größe, die sie aufgrund des Hauses erwartet haben. Gleich darauf wenden sie sich an den Wirt, einem Zwerg, um ein Zimmer zu mieten. Eines war schnell klar, der Zwerg ist ein Geschäftsmann und versteht es, das Geld aus seinen Gästen zu ziehen. Doch machte er es dabei mit so einem sympathischen Charme, dass die beiden Frauen ihm das nicht übel nehmen konnten. Auf der anderen Seite haben Iranella und Xala auch kaum Vergleiche, was ein angemessener Preis ist oder eben doch völlig überteuert. Wie dem auch sei, sie buchen zunächst ein Zimmer für 2 Tage. Nachdem sie ihr Pferd in dem Stall des Gasthauses gebracht und den Großteil ihrer Ausrüstung auf ihr Zimmer geschafft haben, kehrten sie zurück in den Schankraum. Dort unterhielten sie sich noch ein wenig und nahmen ein deftiges Mahl zu sich. Nach dem Mahl konnte Xala sich nicht halten und machte sich zum Haus der Magie auf. Bei dem Haus angekommen, stand niemand draußen. Unsicher, wie sich die Windling zu verhalten hat, wartet sie geduldig vor dem Gebäude. Nach einiger Zeit tauchte ein anderer junger Mann auf, der ins Haus der Magie wollte. Dieser wunderte sich über Xala und nach kurzem Austausch nahm er sie mit hinein. Er erklärte ihr, dass der Zutritt für jedermann ist und in der Eingangshalle jederzeit ein Schüler ist, der die Gäste empfängt. So auch im Falle Xalas. Kaum ist sie eingetreten, tritt tatsächlich ein junger Mann an sie heran. Die Windling schätzt diesen Menschen um die 16 oder 20 Jahre. Seine einfache Kleidung lässt vermuten, er hat noch keinen hohen Stand innerhalb dieser Gruppe. In dem folgenden Austausch wird irgendwann klar, dass Xala eigentlich mit der Vorsteherin sprechen möchte. Er verschwand kurz, um Ariane hierüber zu informieren. Mehrere Augenblicke später taucht die Elfe schließlich auf. Eine hochgewachsene Frau, deren Blick Gerissenheit und hohe Aufmerksamkeit zeigt, während ihre Bewegung die typische Anmut der Elfen widerspiegelt. Xala erklärt ihr Interesse, hier zu lernen und vor allem die Bücherei nutzen zu dürfen. Freundlich erwidert Ariane, dass dies jedem möglich ist, der Mitglied wird. Doch für diese Mitgliedschaft ist eine hohe Summe Silberstücke nötig und das in jedem Monatszyklus. In Xalas Gesicht ist die Enttäuschung klar zu sehen. Schließlich bat sie um eine Möglichkeit der Nutzung der Bücherei für eine kleine Spende. Ariane ist sichtlich hin und her gerissen. Schließlich ringt sie sich durch und für wenige Silberstücke dürfe die Windling den Tag in der Bücherei verbringen. Sogleich macht sich Xala auf, um jede Minute zu nutzen. Während die Windling ihre Forschung und Recherchen nachging, hörte sich Iranella weiter am Markt um. Hier und da hakt sie nach und fragt vor allem nach den beiden Personen, Suanda und Gerba. Einige Zeit verbringt sie auf dem Platz und erfährt so einiges. Gerba ist ein zwergischer Händler, der in Anskur mit der reichste Mann ist, der auch über einen beachtlichen Einfluss verfügt. Und scheinbar hat er auch einiges an Einfluss, wer auf dem Markt was verkauft. Suanda hingegen ist ein Elf, der ähnlich großen Einfluss auf den Handel und die kleine Stadt hier hat. Und auch er soll über ein beachtliches Reichtum verfügen. Nachdem ihre Neugierde zumindest etwas genährt wurde, fragte die Elfin nach Waffenschmieden. Dabei erfuhr die Schwertmeisterin von der Trollin Ivanka und dem Zwerg Manok. Schnell entschied die Elfin, Ivanka einen Besuch abzustatten. Und das war wohl die richtige Wahl. Die Auslage deutet schon auf beachtliche Schmiedefertigkeiten hin. Nach kurzem Austausch offenbart die Trollin, dass sie eine Adeptin ist und die Disziplin der Waffenschmiedin folgt. Weiter erfährt Iranella, die Trollin hilft gerne Reisenden, Abenteurern und Kundschaftern. Laut ihr haben es die Bewohner Barsafes zu verdanken, dass die Welt nach und nach erkundet wurde, und das möchte sie mit ihren Fähigkeiten der Schmiedekunst unterstützen. Iranella fragt, ob sie am nächsten Tag vorbeikommen könne, um ihre Waffen und Rüstung zu schärfen bzw. wieder in Stand zu bringen. Die letzten Wochen haben schon einige Spuren hinterlassen. Ivanka ist erfreut, hier zu helfen und bietet sogar an, einen guten Preis zu machen. Noch ist Iranella erfreut ob dieser Möglichkeit, doch erneut soll hervorgehoben werden, dass die beiden Abenteurerinnen keine Erfahrung gemacht haben, was solch eine Dienstleistung kostet. Hiernach macht sich Iranella auf, den anderen Schmied zu besuchen. Und auch hier bestätigt sich auf den ersten Blick das, was sie bereits gehört hat. Manok ist ein Schmied für die einfachen Sachen. Nicht eines seiner Waffen und Rüstung weisen beeindruckende Verzierungen oder Ähnliches auf. Auch die Hektik, welche der Zwergenschmied verbreitet, machte ihn für die Elfin unsympathisch. Mittlerweile sind einige Stunden vergangen und Iranella ging zum ersten Tropfen zurück. Dort versucht sie, vom Wirt mehr zu erfahren. Es handelt sich dabei um den Zwerg Olgmar und ist recht redselig. Und von ihm erfuhr die Elfin, dass Lanahosh vor etwa anderthalb oder zwei Wochen in Anskur war und auch in diesem Gasthaus einkehrte. Er kam mit Duaka in die Stadt, der nach wenigen Tagen bereits wieder abgereist ist, Richtung Travar. Lanahosh hingegen, der Mentor Xalas, ist schließlich wieder zurück Richtung Donnergipfel gereist, um seinen Freund Ovani zu suchen. Der Wirt solle Ovani ausrichten, sollte dieser eher in Anskur einkehren als der Tiskrang. Er möge hier warten. Das war recht ergiebig, dennoch ist es spät geworden und Iranella machte sich nun auf zum Haus der Magie. Und dort musste sie auf Xala noch eine ganze Weile warten. Mal wieder. Da scheint sich mehr und mehr durchzusetzen, dass die Elfin auf die Windling immer wieder warten muss. Xala hingegen verbrachte den ganzen restlichen Tag bis zur Abenddämmerung in der Bücherei. Sie hat einiges an Themen in ihrem Geiste aufgelistet, worüber sie recherchieren möchte. Leider war sie nicht so erfolgreich, wie sie es sich gewünscht hat. Vielleicht war das der zeitliche Druck, der sie behinderte. Immerhin hat sie nur diesen Tag Zeit. Oder war es die Komplexität der Themen, die dafür sorgten, dass sie nur wenig Nützliches erfuhr? Als erstes ging sie das Thema Dämonen an und schon nach einer Stunde saß sie auf einem kleinen Holzschemel. Vor sich auf dem Tisch mehrere Türme Bücher, die alle irgendwie mit Dämonen zu tun haben und auf viele andere Bücher verweisen. Schließlich wurde ihr klar, dass die Windling hier nichts erreichen wird. Ehe sie die Zeit weiter verschwendet, wendet sie sich den anderen Themen zu. Über die Passionen, von denen haben die Abenteurerin auf ihrem Weg zu dieser Stadt gehört, erfuhr sie auch nur Oberflächliches. Scheinbar ist diese Bücherei nicht der passende Ort, um nach solchen Wissen zu suchen, oder Xala hat in den falschen Büchern gelesen. Die Windling erfuhr immerhin, dass diese Passionen besondere Namensgeber auserwählen und sie zu ihren Questoren ernennen, Vertreter ihrer Tradition und ihres Glaubens auf der Welt. Um wenigstens ein zufriedenstellendes Erfolgserlebnis zu haben, forschte sie nun nach den beiden Händlern, von denen Xala und Iranella auf dem Marktplatz gehört haben. Es wird doch gewiss so etwas Regionales in dieser Bücherei zu finden sein. Doch auch hier erfuhr sie weniger als gehofft. Es bestätigt sich das, was sie bereits gehört hatten. Und eine Kleinigkeit, welche ihnen noch unbekannt war, konnte die Windling herausfinden. Der Vater Suandas, Tanora, hatte seinen Sohn hierher geschickt, um neue Abbaugebiete für Stein und Erz zu ergründen. Scheinbar ist Suander dabei so erfolgreich gewesen, dass er nicht nur in Anskur blieb, sondern auch einiges an Reichtum und Einfluss dadurch gewann. Die Windling blieb hartnäckig und in ihrem Kopf waren so viele Stichworte, die sie höchst interessant fand. Nachdem sie über die beiden Händler auch nicht mehr erfuhr, wollte sie die wenigen Stunden bis zum Abend nutzen, um sich mit ihren anderen Themen zu befassen. Vielleicht hat sie sich damit noch mehr unter Druck gesetzt, was dazu führte, dass sie über das Todesmeer und dem Grollen im Donnergipfel nichts erfuhr. Zuletzt wandte sie sich dem Gebiet zu, wovon Stanjaf erzählte, die Überlebende Durakars Expedition, der Schlangenfluss. Hierüber erfuhr Xala, dass es sich dabei um einen sehr langen Fluss handelt, der durch Barsheif fließt und Heim für viele Tiskrang bietet. Dort leben mehrere dieser Tiskrang in sogenannten Aropagois, den großen Häusern. Eine interessante Information, die gewiss die Neugierde ihres Mentors Lanoh steigen lässt. Vielleicht ist der Tiskrang doch zum Schlangenfluss gereist, nachdem dieser von Uvani getrennt wurde? Denn immerhin weiß Xala noch nicht, dass Lanohosh vor anderthalb oder zwei Wochen hier in Anskur war. Und dann war die Zeit gekommen. Die Windling muss die Bücherei verlassen. Draußen, vor dem Haus der Magie, wartet Iranella auf sie. Die Schwertmeisterin ließ sich nicht anmerken, dass sie erneut so lange auf Xala wartete. Bevor sich die beiden Adepten in ihr Zimmer begeben, kehrten sie noch einmal in den Schankraum ein, um ein Abendmahl zu sich zu nehmen. Das Mahl war lecker, allerdings haben sie auch hierbei nur wenig Vergleiche. Vor allem haben sie noch kein Gasthaus in dieser Größe kennengelernt. Doch darüber machen sie sich keine Gedanken und genießen das leckere Essen. Leider wurde dieses harsch unterbrochen. Die Wirtin schrie aus der Küche und Tumult machte sich breit. Kurz darauf holt Olkmar eine Keule unterm Tresen hervor und stürmte in die Küche. Einige Schläge sind zu hören, während die Gäste genervt darauf reagieren. Xala und Iranella hörten heraus, dass dies nicht zum ersten Mal geschieht und dass es sich dabei um ein Rattenproblem handelt. Zur Bestätigung flitzte auch sogleich eine Ratte aus der Küche, gefolgt von dem keuleschwingenden Zwerg. Nachdem nun die letzte Ratte erschlagen wurde, kehrt langsam wieder Ruhe ein. Solch ein Problem weckt jedoch das Interesse von Abenteurern, auch bei unseren Heldinnen. Zumindest bei Xala wurde das Bedürfnis zu helfen geweckt. Iranella war nicht nur eher abgeneigt, erkannte sie auch nicht die möglichen Vorzüge ihrer Hilfe.
Was kümmert uns das Rattenproblem des Gasthauses?
Dennoch ließ sie sich breitschlagen und gemeinsam boten sie Olkmar ihre Hilfe an. Sie begannen die Küche zu untersuchen, um herauszufinden, woher die Ratten kommen, doch fanden sie nichts. Nachfragen, ob es Verdächtige oder gar Feinde gibt, erbrachten ebenfalls nichts. Dann stolperten sie mehr oder minder über die offensichtliche Bodenluke. Dort unten findet sich der Vorratskeller. Die beiden Heldinnen machten sich auf, diesen Keller genau zu untersuchen. Dort fanden sie hinter einem großen Weinfass ein kleines Loch in der Steinwand. Groß genug für Ratten. Mit einer Kerze leuchtet Xala hinein und erkannte Anzeichen eines Ganges dahinter. Nun war auch die Neugierde Iranellas geweckt. Zusammen brachen sie das Loch weit genug auf, sodass nicht nur die Windling, sondern auch die Elfe sich durchquetschen konnte. Mit einer Fackel aus dem Vorratskeller bestückt, erleuchten sie den Gang. Am Ende waren Holzbretter angebracht, die den weiteren Verlauf des Ganges versperrten. Auf mittlere Höhe des Ganges war ein Durchgang zu sehen, der jedoch von Steinen zugeschüttet war. Iranella ging zielstrebig auf die Holzlatte zu und begann mit ihrem Dolch die Bretter auseinanderzubiegen. Xala wartete dahinter ab und bereitete sich auf alles Mögliche vor. Kurz bevor die Elfe durchgebrochen ist, begann die Magierin einen Faden für ihren Flammenblitz zu weben. Dahinter offenbart sich die Fortsetzung dieses Ganges und eine kleine Meute Ratten, welche zielstrebig auf die beiden zueilten. Doch der Flammenblitz ließ diese kleine Meute schnell zerstäuben. In diesem Gang entdeckten die beiden zwei Kammern. In der ersten stehen vier Holzsärge ohne Schriftzüge oder Symbolik. In der zweiten Kammer zwei größere Steinsärge, deren Deckel liegende Statuen zeigen. Einen Krieger und eine edle Dame. Doch weiter gab es hier nichts zu sehen und die Särge wollten sie zunächst nicht öffnen. So gingen sie zurück zu dem zugeschütteten Durchgang. Xala hatte beobachtet, wie durch die kleinen Lücken der Steine die Ratten flüchteten. Die Elfin ergriff den ersten Stein und begann den Weg frei zu räumen. Das gelang ihr auch, jedoch nicht unbeschadet. Durch die herabfallenden Steine verletzte sich die Schwertmeisterin leicht. Nachdem sie nun den Durchgang freigeräumt haben, eröffnet sich ein weiterer Gang, von dem drei Räume abgingen. Doch wurde die Aufmerksamkeit der beiden Heldinnen auf etwas anderes gelenkt. Neben einem Rattenschwarm eilen zwei hundsgroße Ratten auf sie zu. Sofort begann die Magierin, ihre Magie zu wirken. Die Schwertmeisterin zog ihr neues Schwert und ihren Dolch, denn den Buckler hatte sie im Gasthaus gelassen. Konnte ja keiner ahnen, dass sie diesen hier benötigt. Der Kampf war doch schmerzhafter für die Elfin als erwartet. Ohne den Buckler war es auch neu für sie. Andererseits bemerkte sie das hochwertig geschmiedete Schwert. Auch wenn es eher geringeren Schaden als ihr altbekanntes Breitschwert machte, war es doch schneller und so konnte Iranella ihre Klinge eher auf die Feinde herabsausen lassen. Mit der Kombination zwischen ihren Hieben und der Magie Xalas konnten sie die großen Ratten besiegen. Dabei bemerkte die Elfin, dass der Rattenschwarm doch gefährlicher ist als zuvor eingeschätzt. Nicht nur, dass sie die Bewegung stark behindern, die Elfe musste einige Male um ihr Gleichgewicht kämpfen, was sie in ihren anderen Aktionen einschränkte. Auch die vielen kleinen Bisse waren sehr schmerzhaft. Und aufgrund der geringen Größe waren diese kleinen Viecher auch noch sehr schwer zu treffen. Hier hilft der Flammenblitz Xalas. Die meisten starben bei ihrem magischen Angriff, die Überlebenden flohen. Etwas angeschlagen, nutzte die Elfin die kurze Ruhe, um ihre innewohnende Magie zu beschwören und ihre Wunden zu heilen. Die Erholung half, wenn auch nicht so effektiv wie gehofft. Nun erkundeten sie den weiteren Gang noch vorsichtiger. Im ersten Raum auf der rechten Seite, den sie hier entdeckten, sehen sie einen Schreibtisch, kleine Kommoden und einen Schrank stehen. Überall auf dem Boden waren die letzten Reste von mehreren Büchern zu sehen. All diese waren so stark von den Ratten angenagt, dass nichts mehr zu lesen war. Auch fanden sich Reste von Glasfiolen auf dem Boden verteilt, die irgendeine Flüssigkeit beinhalteten. Doch von der Flüssigkeit war keine Spur. In einer Kommode mit Schubladen entdeckte die Elfin einige Aufzeichnungen, die noch gut genug erhalten sind. Allerdings ist die Sprache oder Schrift für sie nicht zu lesen, auch für Xala nicht. Diese Aufzeichnungen werden erst einmal eingesteckt. Xala hingegen fand etwas anderes, Bizarres. Eine gut erhaltene Hand, ausgestreckt hochkant, auf einem kleinen Sockel stehend. Während alles hier unten von Ratten angenagt war, Papier, Holz und Möbel, gab es keinerlei Spuren auf dieser Hand. Die mutige Elfin wagte sich heran und berührte vorsichtig diese Skulptur. Kaum kam es zu einer leichten Berührung, durchzuckte Kälte und Schmerz ihren Finger und schoss durch ihren ganzen Körper. Der Schmerz kam überraschend und intensiv. Man könnte nun meinen, dass die Magierin der beiden sich der Hand annahm. Doch die törichte, mutige Elfin wagte es erneut, und gab der Hand einen kräftigen Tritt mit ihrem Stiefel. Und auch hier durchzuckte sie ein starker Schmerz, kaum dass sie die Hand getroffen hatte. Dieser Schmerz war noch schlimmer, die Hand polterte vom Tisch runter und die Elfin war noch wütender. Vielleicht auch mehr über sich? So verletzt wollten sie nicht weitere Risiken eingehen. Iranella zog sich zum eingestürzten Durchgang zurück und wartete dort, was Xala in den hinteren beiden Räumlichkeiten entdeckt, welche sie jetzt nun allein erkundet. Die Windling flatterte dorthin und blickte in den ersten Raum. Sie erhaschte nur einen kurzen Blick, da dieser schon ausreichte, um die sofortige Flucht anzutreten. Neben einem Rattenschwarm fanden sich dort zwei weitere dieser hundsgroßen Ratten. Doch viel schlimmer war die übergroße Ratte in der Zelle des Raumes. Sie war monströs und noch unnatürlicher als die hundsgroßen Ratten. Diese hier ragt nicht nur über einen Meter hoch, sondern konnte auch auf zwei Beinen sich erheben. Xala flog umgehend zurück und beide eilten schnell hinaus. So stark angeschlagen, wie die Schwertmeisterin war, brauchte sie zunächst Erholung. Im Vorratskeller angekommen, schoben sie schwere Holzkisten vor das vergrößerte Loch und informierten den Zwerg Olgmar. Sie würden sich am nächsten Tag um das weitere Rattenproblem kümmern. Am nächsten Tag nutzte die Elfe nicht nur erneut ihre magische Erholung, wie sie jedem Adepten zu eigen ist, sondern half ihr Xala mit ihren ärztlichen Fähigkeiten. Zu guter Letzt trank die Elfin auch den letzten Erholungstrank, welchen sie einst bei ihrer Abreise aus Kersberg bekommen haben. Nun wieder erholt und gestärkt, machten sie sich auf, um das Rattenproblem endgültig zu lösen. Vorsichtig stiegen sie in die verlassenen Gänge und Kammern zurück. Nur bevor sie sich um die Ratten kümmern, wollen die beiden Heldinnen doch die Särge genauer anschauen. So schritten sie in die beiden Grabkammern. Zuerst blickten sie in die schlichten Holzsärge, in allen vieren lagen Skelette mit alter Kleidung, die schon sehr modrig sind. Anzeichen von Rüstung sind zu erkennen. In der zweiten Grabkammer, wo die beiden Steinsärge lagen, hatten die beiden größere Schwierigkeiten. Die Steinplatten waren sehr schwer und mit vereinten Kräften blieb es ein Kraftakt. Dennoch gelang es den beiden auch hier in die Särge zu blicken und ihre Neugierde zu befriedigen. In dem Steinsarg, auf dessen Deckel eine männliche Statue von einem Krieger abgebildet war, fanden sie ein Skelett mit einer Rüstung. Wobei die lange Zeit diese Rüstung schon sehr zugesetzt hatte. Im zweiten Sarg, auf dessen Steindeckel eine Frau abgebildet war, befand sich ein kleineres Skelett. Die wenigen Stoffreste, welche zu finden waren, rochen ebenfalls sehr modrig, ließen die beiden jedoch erahnen, dass es sich um edle Kleidung gehandelt haben könnte. Nachdem nun diese Neugierde befriedigt war, planten sie ihren Angriff und setzten diesen dann auch um. Die Windling flog zu dem Raum, wo die beiden großen Ratten und der Schwarm, scheinbar die Mutterratte, bewachten. Xala wob schnell einen Faden, wendete sich dem Raum zu, um ihren Flammenblitz auf eine der beiden hundsgroßen Ratten zu werfen. Gleich darauf flog sie zurück zu Iranella, die immer noch am eingestürzten Durchgang wartete. Diese bereitete sich auf den nähernden Kampf vor, dieses Mal mit ihrem Buckler ausgerüstet. Der nun folgende Kampf war nicht so schwer und hart wie die anderen, welche Iranella und Xala schon die Tage und Wochen zuvor erlebt haben. Dennoch auch nicht mit der leichten Schulter zu nehmen. Auch wenn die Elfin im Vergleich zu Xala wenig Schaden verursacht, so ist sie doch eine Art Schild für die Magierin. Sie hielt die Angreifer von der Windling ab, sodass diese unberührt ihre Zauber wirken konnte. Der erste Flammenblitz, bei dem Überraschungsangriff zuvor, hatte bereits eine der beiden hundsgroßen Ratten stark verwundet. Gemeinsam erschlugen sie nun nach einigen Hieben auch die zweite dieser hundsgroßen Ratten. Nun blieb noch der Schwarm, der jedoch alleine genommen keine große Gefahr mehr darstellte. Die zweite hundsgroße Ratte kam noch kurz aus dem Raum gerannt, doch die Nachwehen des Flammenblitzes brachten den Tod. Mit großer Aufmerksamkeit schritten die beiden nun zu dieser Kammer, welche sich als Folterkammer herausstellen wird. In der Zelle am Ende des Raumes war die kreischende Mutterratte, welche definitiv nicht natürlich war. Sie nahm all ihre Wut und Zorn zusammen, um irgendwie durch das Metallgitter zu kommen, ohne Erfolg. Während Iranella mehr zur Vorsicht vor der Windling stehen blieb, warf die Magierin einen Flammenblitz nach dem anderen auf die monströse Rattenkreatur. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dieses Monster von der Erde getilgt wurde. Ein, zweimal durchatmen. Die beiden Frauen haben das Rattenproblem gelöst. Doch was ist das? Natürlich schauen sich die Heldinnen in der Zelle um und entdecken etwas Sonderbares. Ein zylindrisches, metallenes Objekt liegt halb unter der Leiche der Kreatur. Nach genauerer Betrachtung erkennen sie mehrere Buchstaben auf dem Zylinder. Ihnen ist die Bezeichnung des Objektes noch nicht bekannt, doch haben sie soeben ein Kryptex gefunden. Ein Metallzylinder, welches Geheimnisse beinhaltet. Mit den Knochen eines Skeletts aus den Holzsärgen fuchtelte Iranella geschickt herum, um irgendwie dieses schwere Metallobjekt durch das Gatter zu sich zu rollen. Es dauerte ein wenig und die Geduld der Elfe wurde arg strapaziert. Schließlich gelang es ihr und die beiden hielten das Kryptex in ihren Händen. Ohne jegliche Kenntnis von dem Losungswort. Eine Kammer blieb den beiden noch. Und sie haben dieses kleine Versteck hier unten komplett erkundet. Daher machen sie sich auf und gingen dort hinein. Es war ein großer Raum, dessen Decke von Säulen gestützt werden musste. Beim Durchgang standen links und rechts zwei Statuen von wilden Tieren. Sie hatten einige Ähnlichkeiten von Katzen, allerdings waren sie sehr viel größer und hatten große Mähnen um den Kopf herum. So eine Art von Tier haben sie bisher noch nie gesehen. Am Ende der größeren Kammer stand ein seltsam aussehender Tisch aus schwarzem Stein. Dahinter eine Steinstatue von einer finster dreinblickenden Frau in mystischen Gewändern. Iranella und Xala tauschten wilde Vermutungen aus, was das hier wohl war, kamen jedoch auf keine bestätigende Erkenntnis. Selbst mit dem Blick von Xala und ihrer Magie kamen sie nicht weit. Doch in dem Moment kam ihr die Idee, ihre Fähigkeiten auf die gefundenen Sachen zu wirken. Das Kryptex hatte starke Magie in sich. So stark, dass Xala auch nicht mehr erkennen konnte. Sie vermutete, vielleicht handle es sich dabei um eine Art Schutz. Doch sicher war sie sich nicht. Warum auch immer, vielleicht war es ein Gedankenblitz, oder eine Eingebung, doch nutzte die Windling nun ihre Fähigkeiten auch auf die Dokumente, welche sie in der Schreibkammer gefunden haben. Und tatsächlich, auch auf diesen Schriften lag Magie. Diese war glücklicherweise nicht so stark wie die auf dem Kryptex, doch immer noch stark genug, sodass die Windling arge Schwierigkeiten hatte, diese Magie zu neutralisieren. Nur was wären die Abenteurerinnen, wenn sie sich von solchen Herausforderungen scheuen würden? Und so gelang es der Windling mit all ihrer Macht und Möglichkeiten, diese Magie zu neutralisieren. Und siehe da, die seltsame Schrift änderte sich zu einer lesbaren troalischen Sprache. Sogleich begannen die beiden darin zu lesen. Der Autor war einem großen Geheimnis auf der Spur, das wurde ihnen schnell klar. Und es ging dabei um eine Lüge, eine große Lüge, welche die Stadt Travar betrifft. Beim weiteren Lesen erfuhren die beiden Heldinnen von einer ominösen Gruppierung, die sich die Schule der Schatten nennt. Diese sind auf ein Geheimnis gestoßen, das bei der Offenbarung die Macht Travars zerstören kann. Laut den Recherchen des Autors handelt es sich dabei um 6 fundamentale Wahrheiten. Auf den letzten Seiten seiner Aufzeichnung wurde dann auch dieses Kryptix erwähnt. Eine Rätselbox, welche die Schule der Schatten genutzt haben. Der Autor war scheinbar kurz vor der Lösung. Er war sich sicher, dass es sich dabei um einen Namen handelt. Die Länge ist jedem offensichtlich, denn das Kryptex hat 6 Buchstabenscheiben, die es einzustellen gilt. Weiter geht der Autor davon aus, dass die Gründer der Schule der Schatten oder deren Nachfolger ihm bei dieser Lösung helfen können. Und einen Namen hat er bereits recherchiert. Marthia. Von diesem Geheimnis fasziniert, stecken unsere beiden Abenteurerinnen das wertvolle Kryptex und die Aufzeichnungen ein. Dieses kleine Abenteuer haben sie nun auch bewältigt, das Rattenproblem des ersten Tropfens gelöst. So können sie zum Wirt Olgmarv zurückkehren und nicht nur ihre Belohnung einheimsen, sondern vielleicht auch eine Freundschaft erlangen. Doch viel interessanter ist das Geheimnis um diese für die beiden mittlerweile sagenumwobene Stadt Travar. Es steht so vieles bevor, was Xala und Iranella angehen möchten. Auf der Suche nach ihren beiden Mentoren Lanohosh und Ovani sind sie erneut ein Stück weitergekommen. Der Stadt Travar sind sie ebenfalls näher gerückt. Das Buch über die Dämonen gilt es auch noch zu verstehen. Glücklicherweise ist Xala hier bereits auf dem besten Weg. Und dann gibt es noch das Schwert von Iranella. Dieses ließ sich im Kampf so leicht und geschwind schwingen, was Besonderes vermuten lässt. Und nun dieses Kryptex mit dem großen Geheimnis. Doch lasst die beiden zunächst sich von diesen Rattenerfahrungen erholen und lasst uns sehen, was als nächstes auf die beiden wartet.